BFM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, Radio Free FM, hier ist die Plattform, wie so ziemlich, ja, jeden Tag in der Woche bis auf den Freitag, heute hier auf der 102,6 in der Plattform, soll es gehen um Märchen erzählen, um den Ulmer Märchenkreis. Und dazu haben wir jemanden im Studio eingeladen, die sich damit sehr gut auskennt und die auch sehr gerne selber Märchen erzählt, also eine Märchenerzählerin ist. Und das ist die Frau Dorothea Auer. Frau Auer, herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, mein Name ist Michael Trost im Übrigen. Frau Auer, Sie waren schon mal hier in der Sendung. Ich habe sogar vor der Sendung erfahren, dass es sogar mit Ihrem Märchenkreis, bei dem Sie seit vielen Jahren schon aktiv ist, sogar schon mal eine Sendung bei FreeFM gab. Darüber werden wir gleich ein bisschen, oder werden wir auch noch was erzählen, aber ich denke, damit die Hörer ein bisschen mehr erfahren über Sie, erstmal wissen, wer denn eigentlich bei mir heute im Studio steht, würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie doch vielleicht in Kürze ein bisschen was zu sich, so allgemein und einführend, damit die Hörer zumindest mal schon wissen, wer bei mir heute zu Gast ist.
Ja, also ich bin sehr früh zu Märchen erzählen gekommen. Und zwar war ich als Kind an der Nordsee und hatte eine Tante, die war blind und die hat sich immer Märchen vorlesen lassen. Und wenn wir dann kamen, wir mussten eine Stunde zum Strand gehen, dann hat sie erzählt, und das war vorwiegend Haufmärchen. Und sie hat so fantastisch erzählt, dass ich als Kind das alles vor mir gesehen habe. Und auch teilweise gerochen und gefühlt habe. Zum Beispiel bei Zwergnase saß ich dann auch mit diesem Zwergnase auf diesem Sofa mit den Sprungfedern ganz unten am Boden. Und es hat mir so gefallen, dass ich mit 9 Jahren beschlossen habe, wenn ich groß werde, werde ich Märchenerzählerin. Und ich habe dann angefangen zu erzählen, damals noch wortwörtlich im Kindergarten, weil ich fand, das war damals die Zeit Video, nicht, dass ich gegen Video, dass die Kinder Märchen hören sollen und spielen sollen und erleben sollen. Und da habe ich dann die ganz normalen Grimms-Märchen erzählt, wortwörtlich. Und dann gab es eine Zeit lang, wo ich nicht so oft erzählt habe. Und dann kam ich nach Ulm, da habe ich dann immer wieder mal erzählt. Und dann kam ich nach Ulm und habe dann beim Märchenhaus in Ulm eine Erzählausbildung gemacht. Also ich konnte erzählen, aber es war dann nochmal schön, auch die Hintergründe, die Symbolbildung, das alles zu erfahren. Und habe dann die Ludgard Winter, sie lebt leider nicht mehr, habe ich gehört im Charivari in Ulm erzählen. Das war ein Frühstück. Und dann dachte ich, das wäre doch schön, wenn man das abends für Erwachsene machen kann. Für Kinder erzählt man ja schon immer wieder, aber Erwachsene wäre schön. Und habe sie gefragt, ob sie sich das vorstellen kann. Und dann haben wir angefangen im Januar 2000, das erste Märchen zu erzählen. Märchen von Sonne und Mond. Und einen Monat später Märchen von Sternen. Und dann kamen relativ schnell, da kamen die Andrea Mittel und der Nicolas Collett, die kamen dann dazu. Und dann haben wir gesagt, wir nennen uns am Anfang Ulmer Märchenhaus. Da gehörten dann auch noch andere dazu. Da gehörte damals noch die Cornelia Baldhaus dazu. Da haben wir dann auch in Söflingen bei Radio Free alle zwei Wochen, Free FM alle zwei Wochen, sonntags von 9 bis 10, war die Märchenstunde. Und damals haben dazu gehört die Monika und der Kurt Banasch, die Marlies Kost, die Ludgard Winter, die Cornelia Balthaus, ich war nur einmal dabei und der Nicolas Colette. Und die haben entweder erzählt oder auch vorgelesen. Märchen der ganzen Welt. Und es war damals so spannend, weil es gab keinen Moderator, nichts. Man hat einen Schlüssel gehabt, man ging rein, man hat es alles selber angestellt, die Musik selber eingelegt und ging dann auf Sendung. Und ich war das erste Mal dabei am 8.4.2001 mit der Cornelia Balthaus und dann auch noch mit baltischen Märchen. Und das fand man schon so lustig, dass man dann nur klachten und dann immer wieder aus Sendung rausgehen musste, weil das sehr lustig war. Und da haben wir dann aber verschiedene Märchen vom Baltikum erzählt.
Also auf jeden Fall waren Sie schon hier auf dem Sender und sind durchaus dann auch mit dem Medium Radio gut vertraut. Also Sie haben sehr früh angefangen mit den Märchen erzählen. Sie machen das heute aber, wenn ich das richtig verstehe, im Verein ehrenamtlich. Sie haben noch einen anderen Job, aber das ist Ihr Hobby und Ihre Freizeitgestaltung, die Sie sehr, sehr gerne eben wahrnehmen.
Ja, das könnte man als quasi als meinen zweiten Beruf nennen.
Ja, und wie oft tragen Sie denn, wenn es irgendwie jetzt mal die Corona-Verhältnisse nicht gerade einschränken, wie oft tragen Sie denn vor? Ist das ein Thema, wir kommen noch drauf mit Ihrem Kreis, machen Sie ja sehr oft Veranstaltungen, ist das das jetzt jeden Tag dann irgendwo vortragen oder nur alle paar Wochen? Oder
nur
wie?
Alle paar. Das ist einmal im Monat und da wir ein Kreis sind von im Moment 7 Frauen, ein Mann, sind wir vielleicht 2 oder 3 Mal in der Zeit dran. Das geht von Oktober bis April.
Ist das ein festgefügter Verein oder ist das eine lose Gruppe?
Das ist eine lose Gruppe, kein Verein.
Ja.
Wir waren, es war uns auch Ludgard und mir am Anfang ganz wichtig, dass es ein offener Kreis ist, wo andere Erzählende dazu können. Weil das freie Erzählen muss man einfach üben. Das Erzählen vor Publikum muss man üben. Und von daher haben wir gesagt, das wäre ganz schön, wenn wir das so machen. Und wir sind auch offen für Neue. Es kommen auch jetzt wieder Neue rein. Bloß mit Corona ist das alles sehr schwierig, weil wir uns auch nicht treffen können.
Das heißt, theoretisch, wenn jetzt jemand, der gerne Märchen erzählen würde oder das vielleicht auch schon tut, uns jetzt zuhört und sagt, das möchte ich auch, dann darf der gerne zu Ihrem Kreis dazustoßen.
Ja, dann hören wir den uns an. Also die oder derjenige erzählt dann auch und wir hören dazu und sagen dann, ja, das passt. Und dann, wenn wir jetzt im Charivari auftreten, machen wir inzwischen auch alles selber. Also von der Bewirtung, von der Bestuhlung, von allem, von Dekoration, allem. Also da arbeiten immer auch mehrere Leute an einem Abend mit.
Sind Sie hier in der Umgebung der einzige solche Märchenkreis oder gibt es das in jeder Ortschaft oder in jedem?
Das gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, in jeder. Der Nicolas Kolle, der ganz am Anfang dazugehört hat, der ist jetzt ein Blaubeuren, der hat ein eigenes gegründet, hat eine Märchenwirkstatt gegründet.
Der war schon bei uns im Radio, ich kenne den.
Ja. Also, und so hat, also wir haben ja auch ganz unterschiedliche Erzählanlässe. Charivari ist eines. Ich habe zum Beispiel einen Erzählort noch in Tübingen. Da erzähle ich 2-mal im Jahr. Dann bin ich mit der Frau Mittel 2-mal im Jahr im Hospiz zum Erzählen. Also, aber jetzt nicht bei den Todkranken, sondern oder bei den Sterbenden, sondern wir machen das, das Hospiz einfach Geld bekommt. Die haben ja da ein Programm für verschiedene Künstler und da gehören wir auch dazu. Und mit Frau Petri, mit der Helga Petri, habe ich seit 6 Jahren, erzähle ich im Gefängnis. Und zwar bei den Freigängern, jetzt sind wir im Männergefängnis. Und das finde ich eine sehr lohnende Arbeit.
Ich habe den Namen irgendwie schon mal gehört. Kann es sein, dass Sie auch schon mal hier im Sender irgendwie vorgetragen
haben? Frau Petri ist im Sender und die ist leider letztes Jahr im Dezember verstorben.
Oh je. Aha. Ja, also jedenfalls ein Kreis von einigen Damen und Herren, die das machen. Alle schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter? Oder gibt es auch junge Leute, die nachrücken?
Ja, wir haben Jüngere auch, aber wir sind natürlich mehr, wir gehen mehr in die, also wir sind mehrere Rentnerinnen jetzt schon und auch welche, die ist 30 und sind sich jetzt auch etwas Jüngere.
Ja, mein Gedanke war gerade so, ich weiß gar nicht, ob Märchen bei den jungen Leuten heute noch so gefragt und so in sind. Also zum Beispiel, mir wurde als Kind auch noch aus Grimms Märchen vorgetragen oder Wilhelm Busch. Ich habe aber so das Gefühl, dass heute bei den jungen Leuten das alles gar nicht mehr so in ist, dass die Leute viel mehr ihre Konsolenspiele machen, dass die viel mehr vielleicht auch irgendwo Internet gucken. Ich weiß gar
also
nicht, ob sich da nicht irgendwo auch was verändert
hat. Zum Beispiel im Rosengarten erzählt, sind ja durchaus Jüngere da. Mhm. Und man muss auch dranbleiben an der Sache. Und es gibt ein bestimmtes Stammpublikum jetzt im Charivari und da sind auch Jüngere dabei.
Ja, also es ist durchaus so, dass auch die jungen Menschen sich, wenn auch nicht vielleicht alle, aber auch für Märchen interessieren.
Ja, es sind nicht bloß alte Leute. Ja. Und es kommen zunehmend auch Männer, das ist sehr schön.
Aha. Ja, ich meine,
und die im Gefängnis, die hängen ja von Tuten und haben ja das sicher noch nie erlebt, haben da einmal Live-Musik dabei. Und da werde ich immer wieder gefragt, ob ich mir das ausdenken würde. Und da sage ich, nein, die Märchen sind Lebensgeschichten. Die haben das alles, was ein Leben beinhaltet, ist da mit drin, und zwar in Bildform. Mhm. Und von daher trifft es manchmal ganz genau auf euch auch zu.
Wie ist denn das? Haben Sie ein bestimmtes Repertoire an Märchen, das Sie seit 30 Jahren irgendwo einfach schon angeeignet sich haben? Oder kommen immer wieder neue hinzu? Oder ist es so, dass Sie vielleicht 2, 3 immer im Kopf haben, was anderes vielleicht wieder hinzukommt, dafür was anderes wieder zur Seite gelegt wird oder auch mal vergessen wird? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie statisch oder wie dynamisch und wie umfassend ist denn so ein Repertoire?
Also ich habe ein Repertoire, das sind vielleicht so 20, 25. Hm. Und dann kommen aber neue dazu. Und ich interessiere mich zum Beispiel sehr für Frauenmärchen, auch sehr viel vorchristliche Märchen. Und das sind dann auch Sagen mehr. Wir waren ja hier schon mal mit Frau Holle, dreifache Göttin, große Mutter. Diese ganzen Sachen interessieren mich sehr. Dann interessieren mich auch irische Märchen, afrikanische Märchen. Wobei ich bei den afrikanischen Märchen sagen muss, dass da ganz viele gibt, die ich nicht erzählen kann, weil ich einfach nicht in diesem Volk mit drin bin und es nicht habe. Aber es gibt auch solche, wo ich sagen würde, es sind fast wie Weisheitsmärchen, die dann für die ganze Welt gültig sind, von den Bildern her.
Ja, das heißt, andere Kulturen, andere Vorstellungen, andere Fantasie kann man vielleicht auch sagen. Mhm. Das heißt, wir tun uns als Europäer vielleicht schwierig, irgendwie jetzt die Bilder, die Sie auch gerade beschrieben haben, die Symbolik, die dahinter steckt, der Menschen, die in Afrika-Märchen berichten oder in Asien oder vielleicht in anderen Kulturen, das zu verstehen und wiederzugeben, weil die einfach ein bisschen eine andere kulturelle Prägung haben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt,
also ich habe zum Beispiel afrikanische Märchengläser mit Menschenfressern. Das ist etwas, was ich einfach so nicht nachvollziehen kann. Oder mit Verzauberung und so, aber immer schwarzmagischer Bereich, wo ich so nicht nachvollziehen kann, das aber sicher in diesem Kontext in Afrika durchaus verstanden wird. Mhm. Und das, also man sucht teilweise auch sehr lange, bis man, wir haben jetzt zum Beispiel Sehnsuchtsgärten. Ist jetzt, wenn wir auftreten dürfen im Charivari, wäre das im Oktober, am 14. Oktober. Und das eine Märchen, das ich erzähle, das habe ich zum Beispiel bei einem Märchenkongress gehört. Und da bekommen wir nicht die Märchen in Schriftform, sondern die Leute, die das erzählen, wenn mir was da gefällt, dann setze ich mich hin und schreibe mir die Bildfolge ab. Und das muss ich dann wieder ausarbeiten, dass ich es dann wieder erzählen kann.
Also wenn Sie das so gerade sagen, wenn Sie sich vornehmen, ein neues Märchen quasi vortragsfertig zu machen, wie lang ist dann von ersten Einlesen, Verständnis finden zu dem Thema über das Aneignen bis zur Befähigung, dass Sie wirklich dann vor Publikum mit auftreten, wie lang ist denn da der Aufwand? Nehmen wir mal an, das Märchen, ich sag mal, ist 10 Minuten lang. Wie lange arbeiten Sie daran, bis es dann wirklich soweit ist?
Es kommt drauf an, was das für ein Märchen ist. Es gibt Märchen, die habe ich mir ganz schnell angeeignet, weil die Bilder so einprägsam sind, dass das und wenn mich das natürlich auch selber anspricht, dann kann ich das innerhalb von 3 Wochen lernen. Es gibt aber auch Märchen, da brauche ich bis zu 2, 3 Monate dazu. Und dann lese es, dann habe ich eine Bildabfolge. Ich sehe das ganze Märchen vor mir in Bildern. Diese Bildabfolge kann ich sofort erzählen. Und das aber auszuarbeiten, das dauert dann. Und dann erzähl sehr gern im Gehen.
Okay. Sie müssen aber nicht jedes Wort dann quasi wie ein Gedicht auswendig lernen, sondern Sie erzählen Bilder. Sie können da beim einen Vortrag vielleicht mal eine andere Wortwahl finden als beim anderen und vielleicht bei Kindern anders als bei Erwachsenen, so dass es eben verständlich ist. Aber die Bilder sind die gleichen, aber es kommt nicht wirklich auf den Wortlaut an. Also es kommt jetzt nicht darauf an, dass jetzt wie beim Gedicht exakt dieser Reim oder irgendwas wiedergegeben wird. Und
das irgendeiner ist bei der Sage so, da ist es, also zum Beispiel Frau Holle, da habe ich dann zum Beispiel fast ein halbes Jahr gelernt, weil das muss nacheinander abgehen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Märchen erzähle und ich vergesse irgendwas, dann kann ich das bei dahinter wieder einfügen.
Mhm. Okay.
Dann sage ich halt, und dann war dann vor langer Zeit und dann füge ich das einfach wieder ein. Das ist unterschiedlich. Und dann habe ich das durfte zum ersten Mal wieder bei Erzieherinnen erzählen. Das sind dann Märchen, die sind ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Die hole ich mir dann vor und dann gucke ich das nochmal 2 Wochen an und dann ist das wieder drin.
Oh ja, ja. Und die großen, zumindest in Deutschland, glaube ich, bekannten Märchen sind die von Wilhelm Busch, denke ich, und Brüder Grimm.
Nee, Busch gar nicht.
Gar nicht, das sind nur Bildergeschichten.
Das sind nur Bildergeschichten und ziemlich brutale.
Ja, genau.
Nein,
also das sind keine Märchen, das sind einfach nur Bildergeschichten.
Nein.
Aber die Brüder Grimm dann zum Beispiel.
Brüder Grimm,
ja.
Aber auch Hauff hat zwar selber geschrieben, aber war sehr am Volksmärchen mit dran. Also Hauff hat sehr schöne Märchen, die... Und Museus hat Märchen gesammelt. Grimm sind einfach die mir am besten kennen.
Ja.
Aber ich erzähle höchst selten Grimm. Mhm. Sondern das, was mir gut gefällt, wenn ich zum Beispiel heute noch erzählen werde, dann werde ich ein Märchen aus Japan erzählen. Und zwar ist das, es hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe das bei Guido Horowitz gefunden in einer Geschichtensammlung, die der rausgebracht hat. Und es fängt an und wird ganz anders. Und solche Märchen finde ich klasse. Das ist ein Frauenmärchen, wo man am Anfang überhaupt was ganz anderes denkt und dann macht es so eine lustige Weiterführung. Das fand ich, hat mir gut gefallen.
Sind denn wir in Deutschland, mit was Märchen angeht, besonders aktiv oder dass es besonders viele gäbe oder kann man das so nicht behaupten? Sind jetzt andere Länder, wo eben andere Märchen existieren, genauso aktiv oder also gibt es jetzt Länder, die mehr in Bezug auf Märchen zu bieten haben als andere oder mehr Gegenden oder irgendwelche Bereiche?
Es nimmt ab, das ist das Schade. Man hat früher in Afrika immer erzählt abends, das ist das Dorf, zu dem man kommen hat man erzählt. Das geht zurück mit dem Ganzen, was jetzt an Technik und an Internet und so reinkommt, geht es zurück. Und deshalb sind wir zum Beispiel sehr bestrebt, wieder zu erzählen, dass diese innere Bilderwelt, die jeder hat, die verkümmert ja total. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob ich vorlese oder ob ich frei erzähle, weil dann kann ich in einen Kontakt gehen mit dem Gegenüber und kann das abspüren. Und es ist vor allem, wenn man mit Kindern erzählt, für Kinder erzählt, ist es ganz wichtig, dass man guckt, wie geht das Kind, wenn man dann mit dem Kind direkt sitzt, wenn das dann der Hanna vielleicht auf dem Schoß noch sitzt und man erzählt so, dann passiert ganz viel. Und der Hüter sagt ja auch, das ist für das Gehirn sehr wichtig.
Also man unterscheidet dann zwischen Vorlesen und zwischen frei erzählen. Und wahrscheinlich vermute ich, ist das frei erzählen dann das Spannendere, weil es eben eine gewisse mehr Authentizität hat,
ja gut,
oder?
Wenn jemand sehr gut vorliest, kann das auch passieren. Also, aber ich kann beim freien Erzählen, kann ich mich nochmal ganz anders auf das Gegenüber einstellen.
Man ist vielleicht mehr drin, man muss ja mehr sich konzentrieren, mitdenken. Wenn man nur abliest, ist man ja nur... interpretiert man ja nur, was da steht, ohne vielleicht mit den Gedanken tief dabei zu sein, oder?
Ja, also wenn ich erzähle und jemand sagt zu mir hinterher, oh, ich habe alles vor mir gesehen, dann weiß ich, ich habe gut erzählt. Weil genau das will ich. Genau das will ich. Und da gibt es Märchen, also ich habe mal ein chinesisches Märchen, das hat mich so ins Innerste getroffen, weil das was angesprochen hat in mir, was jetzt gerade Thema war. Es gibt ganz viele Märchen, die heilsam wirken.
Ja, Muss man oder kann man sagen, dass dann ein guter Märchenerzähler auch jemand ist, der eine gute Fantasie hat oder zumindest eine gute Vorstellungswelt, dass jemand, der an der Stelle jetzt vielleicht keine gute Fantasie hat, sich damit schwer tut?
Ich weiß nicht, ich denke, man kann alles lernen. Hm? Aber es ist sicher gut, wenn man sich vorstellen kann, wenn man nicht bloß Fantasie hat, sondern einfach auch eine gute Imagination hat, da tut man sich sicher leichter.
Bedarf es sonst irgendwelcher Voraussetzungen? Also wenn jetzt jemand auch Märchen erzählen möchte, wo Sie sagen, man muss mitbringen zum Beispiel, dass man vielleicht gut deutlich spricht, sich artikulieren kann und nicht irgendwie, was weiß ich, leise vor sich hin nuschelt, so dass es die Menschen auch verstehen oder dass man langsam gut spricht. Gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagt, muss Faktoren, um ein guter Märchenerzähler zu sein, die man mitbringen muss?
Also ich erzähle jetzt schon sehr lang und ich habe am Anfang viel schneller erzählt, jetzt erzähle ich langsamer und ich erzähle vor allem Pausen. Mhm. Und die Pausen, wenn man die Pausen miterzählt, dann wird das Ganze viel spannender und man kann auch mitgehen. Und natürlich ist eine gute Sprache wichtig, auch eine Lautstärke, dass man nicht zu viel Modulation in der Stimme hat, dass man nicht so wenn man nach hinten mit dem Satz kommt, dass man dann so abfällt. Das ist alles, was wichtig ist. Und ich hab auch eine Körpersprache dabei. Also ich könnte nicht hinstehen und meine Hände haben nicht zusammenfalten und dann erzähle ich ohne Körpersprache, die ist auch dabei.
Hat schon ein bisschen, geht ein bisschen vielleicht auch wie ein Theater ein bisschen schon, oder?
Zunehmend gibt es auch, man spricht von Erzählkünstlern.
Ja, verstehe.
Schön. Und es gibt auch viele, viele Erzählende, die davon leben.
Also die das als Profi sozusagen machen. Das heißt, es gibt den Beruf des Märchenerzählers.
Ja. Storytellers.
Storyteller, ja. Schön.
Und da gibt es jetzt auch, das hat Helga noch mit eingeführt, da gibt es zum Beispiel Erzähler ohne Grenzen. Das ist jetzt ganz neu. Die erzählen dann zum Beispiel auch in Palästina oder wie mir jetzt im Gefängnis, das ist dann auch keine Grenze, sondern also meine Intention zum Beispiel im Gefängnis ist, ich gebe diesen Männern eine Stunde Ausstieg aus dem Gefängnis, einen Tag, dass sie sich mit was anderem beschäftigen können. Und wir haben es bis jetzt immer so gemacht, also ich werde es auch weiterführen, dass wir ein ernsteres Märchen hatten und dann aber auch etwas Lustiges hinterher.
Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Frau Petri war tatsächlich in der Plattform am 13. August 2019. 13. August ist nicht allzu weit weg, also ungefähr sind es 2 Jahre. Ich hatte sowas in Erinnerung. Sie war damals beim Kollegen Julius Taubert. Vielleicht das noch kurz zu ergänzen. Sie haben es ja gesagt, Sie haben da eine Ausbildung dann auch absolviert. Also alle, die Märchenerzähler lernen, dann auch in Schulen oder an verschiedenen Institutionen, die das anbieten, wie man das dann auch richtig vorträgt, damit es auch dann stimmig ist.
Also da übt man natürlich dann auch, wie erzähle ich. Also ich weiß von diesen in England, die machen das natürlich alle in Englisch. Die lernen dann natürlich auch, wie verkaufe ich mich. Da gehört dann noch sehr viel mehr dazu, wenn man davon leben will. Wie bringe ich Werbung rüber und so weiter und so fort. Jetzt mir Erzähler, oder Erzählerinnen, die das jetzt nebenberuflich machen, wir haben das zwar auch, aber nicht so sehr. Bei uns steht wirklich das Erzählen im Vordergrund. Und das ist jetzt ganz schön. Wir hatten früher auch noch das Haus der Begegnung. Aber das ging überhaupt nicht. Da haben wir dann teilweise für 2 oder 4 Erzählerinnen, Zuhörerinnen erzählt und dann haben wir gesagt, jetzt konzentrieren wir uns auf einen Ort, das ist der Charivari. Und im Sommer sind wir eben dann im Rosengarten.
Ja. Da gibt es bestimmt auch ihrerseits irgendeine Webpage oder eine Homepage, wo man dann gegebenenfalls Details und vor allem Termine, wenn es dann wieder möglich ist, dort zu erzählen, wo man das nachschauen kann.
Ja, Ulmer Märchenkreis.
Ulmer Märchenkreis.
Also wenn man das eingibt, kommt man auf die Seite. Da hat die Marlies Koss, die auch ganz von Anfang an dabei ist, die war früher im Märchenhaus, hat auch die Erzählausbildung gemacht. Die hat da ein wunderschönes Logo kreiert und da findet man dann die ganzen Veranstaltungen, Presseberichte und so weiter und so fort.
Ich war gestern auf der Website, hat mich überzeugt, habe es mir auch angeschaut. Ja, die Frage, die wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer jetzt hat, Märchen sind ja nicht per se nur für Kinder, sondern es gibt auch Erwachsenenmärchen. Vielleicht ein bisschen zu den Märchen, ein grundsätzliches, also Kinder und Erwachsene können Märchen anhören. Wahrscheinlich sind für Kinder wie für Erwachsene ein bisschen Unterschiede in der Komplexität. Ja, gut,
die Grimm haben gesagt, Kinder- und Hausmärchen. Früher waren die Märchen für Erwachsene und Kinder sind dabei gesessen und haben das verstanden, was sie verstanden haben. Bei den Grimm muss man sagen, die haben die Märchen auch verändert. Und es gibt so das Volksmärchen, es gibt ja da verschiedene Gattungen. Es gibt das Volksmärchen, es gibt das Zaubermärchen. Beim Zaubermärchen ist es immer so, dass es ein Erlösungsweg ist. Also die Märchenheldin, der Märchenheld lebt jetzt ein ganz normales Leben und dann kommt zum Beispiel irgendwas Schwieriges rein und er muss sich auf den Weg machen und verschiedene Prüfungen bestehen, um am Ende dann denjenigen zu erlösen und dann kommt es meistens zur Hochzeit und die Hochzeit heißt einfach die Verbindung, dann ist es gut.
Also bestimmte Elemente oder bestimmte Abfolgen oder bestimmte Sachen wiederholen sich und kennzeichnen, charakterisieren vielleicht einfach ein Märchen oder ein Volksmärchen als solches. Und also insofern sind es bestimmte Elemente, die einfach darin immer wieder zu finden sind.
Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch Wiederholungen, also dass man was erzählt und dann passiert dasselbe nochmal und dann kommt ein bisschen was dazu. Und dann passiert dasselbe nochmal und kommt ein bisschen was dazu. Und das ist auch das, was für Kinder wichtig ist. Mhm. Wenn die Wiederholungen drin sind oder Sprüche, dann können Kinder mitsprechen. Das ist das, was ihnen gut gefällt. Und wenn ich für Kinder erzähle, dann erzähle ich nicht bloß das Märchen, sondern ich mache eine Einführung. Ich habe zum Beispiel eine Kugel, da sage ich, das ist eine Wunschkugel. Also ich nehme bei Märchen, wenn ich für Kinder erzähle, immer einen Teil aus dem Märchen raus und präsentiere den so. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel ein chinesisches Märchen, der Zauberpinsel, und da gibt es einen Wunsch, da geht es um Wunsch. Dann habe ich diese Wunschkugel und ich mache eine stille Übung vorneweg. Weil ich das ganz wichtig finde, dass man das hat man einfach nämlich, dass man dadurch, dass das übers Internet, über das Smartphone, das ist ja alles getaktet, schnelle Bilder, und das Märchen hat, da entwickeln sich die Bilder. Und von daher sind mir stille Übungen ganz wichtig, wenn ich mit kleinen Kindern zugange bin, und zwar erst ab 4. Wenn sie jünger sind, geht's nicht. Mhm. Oder verstehen sie einfach noch nicht so viel. Dann mache ich eine Reise ins Märchenland. Mhm. Und um auch einen Spannungsabbau zu haben, habe ich dann zum Beispiel die Füße, dass man trampelt, und da mache ich ganz genaue Regeln und dann reisen wir von Ort zu Ort. Das kann ich aber auch mit Erwachsenen machen, dass ich sage, ich habe so eine Rahmenhandlung, wo ich das einbette. Oder wenn ich mit Erwachsenen, ich mache sehr selten Seminare, aber wenn ich das mal mache, dann mache ich das auch so, dass ich so eine Rahmenhandlung habe. Und dass ich sie dann zum Beispiel malen lasse. Und dann erzähle ich nochmal die Bildfolge. Und das Bild, was für euch am wichtigsten ist, malt. Dann kann man sehr tief einsteigen in Märchen.
Was Sie das gerade sagen, Rahmen und Strukturen, da fängt denn jedes Märchen an mit "Es war einmal" und hört auf, wenn sie nicht gestorben sind?
Nein, das noch heute. Haben die Grimms vor allem drin. Mhm. Es fängt ganz oft an vor langer Zeit oder manche haben vor langer, langer Zeit, war es gestern oder heute, gibt es zum Beispiel auch. Oder ist. Ja, es gibt unterschiedliche. Aber es gibt schon so, dass man einen bestimmten Anfang hat. Und dann auch beim Kunstmärchen, das Kunstmärchen zum Beispiel, Kunstmärchen von daher, das sind Märchen, die geschrieben wurden, die sind nicht im Volk entstanden und weiterentwickelt. Märchen sind ja wirklich diese Lebensgeschichte, die Völker, das, was für sie wichtig war, wurde in Bildern erzählt und immer weitergegeben. Deshalb sind die auch sehr alt. Zum Beispiel hat man jetzt bei Dornröschen einen ganz alten Ursprung. Man hat einen Ursprung, der weit in der matripolare Ursprung geht. Ganz weit zurück. Die 13 sind nicht unbedingt. Das war nämlich das alte vorchristliche
Ja, also auf jeden Fall, sie gibt es alles schon sehr lang. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann es sein, dass Erzählungen, also dann über die Generation, über die Zeiten sich auch inhaltlich, dass vielleicht was dazukommt, was verändert und an zeitgeschichtliche Gegebenheiten adaptiert werden, die also über die Zeit einfach sich durchs Weitererzählen. Und klar, wenn man was erzählt, erzählt jemand immer noch ein bisschen anders, in einer anderen Form und mit ein paar Zusätzen, anders vergisst man, dass es sich dann eben verändert.
Ja, aber man muss schon gucken, dass es so am an der Linie bleibt.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Erzählschulen so jetzt 1001 Nacht, ja? Die sind dann Erzählgilden, die haben dann bloß ein ganz bestimmter Grundstock und das bauen sie aus. Die erzählen auch ganz anders wie mir, die erzählen sehr viel blumiger.
Ah ja.
Es gibt auch Erzählschulen, die sich die Märchen wortwörtlich weitergeben. Die lernen das dann auswendig. Und dann gibt es eben Sachen, wenn die Bildfolge im Großen und Ganzen stimmt, dann kommt natürlich noch ein bisschen was dazu. Und bei manchen Märchen erlaube ich mir dann auch, den Schluss ein wenig zu ändern.
Was Sie das gerade sagen, Schluss. Ich habe verstanden im Vorgespräch, es gibt Märchen, die gehen gut aus und andere gehen auch mal nicht gut aus. Also es gibt nicht die Gesetzmäßigkeit, dass alles nachher in Friede, Freude, Eierkuchen, wie sagen wir, Friede, Freude, Eierkuchen, also im Positiven und alles gut endet, sondern es gibt auch welche, die schlecht ausgehen.
Ja, das sind zum Beispiel bei vielen Kunstmärchen ist das so. Ja. Andersen hat Kunstmärchen geschrieben, die gehen dann einfach nicht gut aus.
Ja.
Weil das nochmal eine andere Gattung ist.
Soll das dann auch, also zum Beispiel die Story, ich glaube, wie war das mit dem Struwelpeter oder sowas? Ist das, ich weiß nicht, ist das ein Märchen oder so, Geschichten?
Struwelpeter hat aber nichts mit Märchen zu tun.
Das ist kein Märchen. Ja.
Das sind so Lehrgeschichten.
Das ist, genau. Und da gibt es aber auch Geschichten, die irgendwo abschrecken.
Lehrgeschichten mit einer absoluten Moral hinten dran.
Ja, ja, ja.
Das hat das Märchen, denke ich, so nicht.
Mhm.
Aber man kann bei einem Märchen von ganz bestimmten Bilder so tief in der Seele getroffen werden, weil das gerade jetzt eine Entwicklung, in der ich mich befinde, anspricht. Und deshalb ist es dann immer sehr interessant, wenn man die Leute malen lässt, was die malen. Und wenn man darüber spricht, ohne zu werten, das ist für mich ganz wichtig, dass man nicht die Bilder wertet und auch nicht sagt, das ist jetzt nicht schön gemalt, sondern einfach guckt, was ist denn da. Da kommt man dann ins Tiefe. Und ich habe viele Jahre bei einer Ilse Sonnenburg, die wäre Märchenpädagogin, habe ich ein Märchen an einem Wochenende erleben. Das war total toll. Ich habe jedes Mal gedacht, jetzt habe ich ja das, habe ich ja schon alles bearbeitet. Und jedes Mal gab es wieder was Neues, wo ich dachte, da kann ich jetzt wieder dran gucken. Jeder hat ja von uns hat ja menschliche Themen, an die er dran muss. Und da wäre zum Beispiel das Märchen eine Möglichkeit, wenn man tiefer einsteigt, auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Es gibt viele Therapeuten, die Märchen einsetzen, die auch Geschichten einsetzen in der Therapie und damit ganz gut weiterkommen.
Begrifflich würde ich von zwei Fragen oder verstehen, was unterscheidet jetzt eine Geschichte oder auch eine Mythen? Ja, von einem Märchen oder sind das weitgehend inhaltlich ähnlich oder gleiche Geschichten oder Elemente oder gibt es zwischen einer Geschichte und einem Märchen oder Mythen und Märchen gravierende Unterschiede oder wie kann man das begrifflich ein bisschen eingrenzen, abgrenzen oder erklären,
also
was denn was
Mythen
ist?
Mythen sind ganz am Anfang. Es gibt diese Schöpfungsmythen, diesen gibt es auf der ganzen Welt. Und das Märchen hat sich sicher daraus entwickelt. Und das Märchen kennzeichnet einen Anfang und dann einen Schluss. Bei einer guten Geschichte ist das auch so, aber Geschichte ist einfach geschrieben von jemand.
Ja.
Aber und die kann durchaus Volkselemente drin haben. Jetzt wie zum Beispiel der Hauf hat viele Elemente von Volksmärchen drin gehabt in seine Märchen. Deshalb sind die auch, spricht man auch von Märchen, aber sie sind geschrieben.
Aber ich meine, die Busch, oder Busch, Grimms Märchen.
Sie sind mit Busch haben sie es. Busch, den sie einfach Grimm. Raus, der gehört ja, nicht da rein.
Ich habe mich versprochen, ich meine natürlich den Grimm. Ja, also die sind auch aufgeschrieben, die liest man ja
natürlich,
auch.
Aber die waren früher mündlich erzählt.
Ja.
Die Grimm haben, die Frau Fiemann, die war eine ganz wichtige Erzählerin von ihnen. Ja. Da haben sie dann zugehört und dessen, aber Geschichte, die, das könnte man vielleicht sagen, die sind mündlich weitergegeben. Mhm.
Und also, erst zum späteren Zeitpunkt auf Papier gebracht worden.
Zum Beispiel die Elsa Sophia von Kamphöfen, die anatolischen Hirtensagen und so weiter. Und das war alles mündlich weitergegeben und sie hat es dann, sie durfte sie eigentlich nicht aufschreiben, aber um die zu retten, dass sie nicht kaputt gehen oder dass sie verloren gehen, hat sie es aufgeschrieben. Und da gab es dann bloß Märchen, die nur für Frauen erzählt werden und Märchen, die nur für Männer erzählt werden.
So. Also das ist der Unterschied, auch wenn es die in aufgeschriebener Form gibt. Ursprünglich sind es weiter mündlich weitergegebene Inhalte, während eine Geschichte von Anfang an von einem Autor geschrieben und dann auch publiziert ist.
Und das Lebensgeschichten, das ist glaube ich auch wichtig. Ja. Es sind Lebensgeschichten. Mhm. Ja, der Ulmer Märchenkreis hieß vor 1999, 2000 hieß er noch Ulmer Märchenkreis und Ulmer Märchenhaus und ab 2004 war dann der Name Ulmer Märchenkreis geboren. Und das ist wirklich ein loser Zusammenschluss. Das ist uns ganz wichtig von Erzählenden. Können immer neue dazukommen, die das freie Erzählen üben wollen.
Ja.
So, und jetzt würde ich gerne ein Märchen erzählen.
Genau. Was hören wir denn? Vielleicht muss man vorher sagen, was da kommt, was wir jetzt.
Es kommt ein japanisches Märchen und ich sage jetzt mal nicht den Titel. Ich sage noch, dass ich das gefunden habe bei Gideon Horowitz in seinem Buch Im Schneegestöber. Da hat er eine Rahmengeschichte gemacht und in dieser Rahmengeschichte, im Schnee gefangen und in dieser Rahmengeschichte kommen dann ganz viele Märchen. Und ich habe das gelesen und es hat mir sofort gefallen. Ihr wisst sicher, was ein Sumo-Ringer ist. Diese Sumo-Ringer sind ja sehr dick, wobei das dicke meistens viele Muskeln sind. Die sind nackt und sind nur an den Lenden und zwischen den Beinen mit einem Tuch begleitet. Und dieser Kampf, dieser Ringkampf hat zwei Teile. Im ersten Teil treten die Ringer in den Kreis. Sie streuen Salz auf die Erde, um die Erdgöttin gütig zu stimmen. Dann messen sie sich mit furchterregenden Blicken und dann gehen sie wieder aus dem Kreis. Und das machen sie, dieses Ritual wiederholen sie so lang, bis der Schiedsrichter mit seinem Fächer ein bestimmtes Zeichen gibt. Und dann beginnt der zweite Teil des Kampfes. Und der geht relativ kurz, da geht es nämlich nur darum, wer den anderen zuerst zu Boden ringt. Und von so einem Sumo-Ringer will ich jetzt erzählen. Ewiger Berg war zu seiner Zeit einer der berühmtesten Sumo-Ringer von ganz Japan. Er war ungewöhnlich stark, hatte Muskeln, muskelbepackt, kann man sagen. Seine Beine, die glichen Tannenbäumen. So stark war er. Ewiger Berg machte sich auf den Weg in die Hauptstadt, denn im Winter sollten die Wettkämpfe stattfinden. Es ist früh am Morgen, es ist ein Herbsttag. Ewiger Berg hat sich auf den Weg gemacht, über die Berge hinunter zur Stadt. Er hat Zeit. Die Wettkämpfe beginnen erst in 3 Monaten. Er geht, er ist schon 7 Stunden gewandert, ohne dass er ein bisschen müde ist. Er rühmt sich seiner Taten, seiner Ringkämpfe, die er bestanden hat. Er ist sehr stolz auf sich. Und er pfeift ein lustiges Liedchen. Er geht oberhalb eines Baches entlang. Und er pfeift und dieser Bach rauscht, wie das Bäche tun. Und dieses Rauschen ist so stark, dass er wütend wird, denn er möchte sein Lied hören und nicht das Rauschen des Baches. Und er pfeift lauter. da kommt die Böschung herauf, eine Frau. Sie trägt einen Krug auf dem Kopf, sie hat wohl Wasser geholt. Sie ist klein und drall. Und sie gefällt Ewiger Berg sofort. Er schaut sie an und dann bemerkt er etwas Seltsames. Hat er noch nie bei einem Menschen gesehen. Und zwar hat die Frau an beiden Händen über der Daumenwurzel zwei Grübchen. Eins auf der rechten Hand und zwei auf der linken. Ewiger Berg denkt, ich werde sie vor mir hergehen lassen und dann trete ich hinter sie und dann kitzle ich sie an ihrer Hüfte. Krr, krr, krr. Und dann wird sie ah schreien und den Wasserkrug fallen lassen und dann fülle ich ihr den Krug selbstverständlich wieder mit Wasser und dann trage ich ihr den Krug nach Hause und dann werden wir es sehr hübsch miteinander haben. Genau so werde ich es machen. Er lässt nun die Frau vor sich hergehen und dann tritt er hinter sie und kitzelt sie an ihrer Hüfte. Kr, kr, kr. Die Frau schreit, ah! Aber sie lässt den Krug nicht fallen. Vielmehr legt sie ihre Hand auf seine. Und so muss Ewiger Berg nun hinter ihr gehen. Er findet das ganz hübsch. Sie versteht Spaß. Oh, wir werden es so schön miteinander haben. Die Frau geht unbeirrt weiter. Nach einer Weile hätte gern Ewiger Berg diese Hand wieder weg von ihrer Hüfte. Höre, ich bin ein sehr berühmter Sumo-Ringer. Ich bin sehr stark. Es wäre mir arg, wenn ich dir wehtäte. Aber du musst jetzt einfach meine Hand loslassen. Ich möchte nicht meine Kraft einsetzen. Sehr ruhig. Ich mag starke Männer. Ewiger Berg zieht. Aber die Hand kommt nicht los. Die Frau geht unbeirrt weiter. Höre, du musst jetzt meine Hand loslassen. Ich bin Ewiger Berg. Der berühmteste Sumo-Ringer von ganz Japan. Und es wäre sehr peinlich für mich, wenn mich irgendjemand sehen könnte, wie ich da hinter dir hergehe. Ach, mein kleiner, süßer, ewiger Berg. Du meinst, du bist stark. Du bist genauso stark oder schwach wie alle anderen Männer auch. Wenn du wirklich wissen willst, was stark sein heißt, dann musst du mit mir kommen. Das geht nicht. Ich muss zu den Ringerwettkämpfen. Wann sind die denn? In 3 Monaten. Oh, da haben wir ja noch 2 Monate Zeit. Du kommst mit. Und dann geht sie und Ewiger Berg bleibt nichts anderes übrig, als mitzugehen. Er zieht nochmal, er setzt seine ganze Kraft ein, er stemmt die Füße in den Boden, aber alles, was er ausrichten kann, ist, dass er in eine Staubwolke gehüllt ist, dass ihm der Schweiß in Strömen herunterfließt. Er kommt nicht los. Wie heißt du denn? Marume. Du kommst jetzt mit. Und Marume geht. Die Hand von Ewiger Berg an ihrer Hüfte, ihre Hand darüber. Und sie geht. Und sie geht jetzt den Berg hinauf. Und sie geht immer schneller. Und Ewiger Berg gerät ins Schwitzen. Bitte, Marume, mach eine Pause. Ich kann nicht mehr. Soll ich dich tragen? Nein, diese Schmach kann er nun nicht auf sich nehmen. Und so nimmt er seine letzte Kraft zusammen und wankt hinter ihr den Berg hinauf. Es ist nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Schau, da oben ist eine strohgedeckte Hütte. Dort lebe ich mit Mutter und Großmutter. Endlich sind sie oben. Und Marume lässt los. Mutter, Großmutter, Kommt heraus! Ich habe euch einen Sumo-Ringer mitgebracht. Er ist schrecklich schwach. Wir müssen unbedingt einen starken Mann aus ihm machen.
Ich komme schon.
Das ist die Stimme von Großmutter. Sie krächzt ein bisschen. Sie kommt heraus, klein, gebückt, tritt sie aus der Hütte und stolpert über die Wurzeln einer mächtigen Eiche, die vor der Hütte steht.
Zum Donnerwetter, das ist das dritte Mal, dass ich jetzt über diese Wurzeln stolpere. Ich sag ja immer, der Baum muss weg und jetzt kommt er weg.
Und dann packt Großmutter diese gewaltige Eiche mit beiden Händen, zieht und zieht die Eiche mitsamt der Wurzel aus dem Boden und lässt sie fallen. Ewiger Berg ist ganz bleich geworden und die reißt die Augen auf. Aber Großmutter, das hättest du doch mich machen lassen können. Du weißt doch, dass du deinen Rücken schonen musst.
Ach was, mein Rücken, die Eiche muss weg und jetzt ist sie weg.
Großmutter, wo ist denn Mutter? Ah, da kommt sie ja. Und nun sieht man die Mutter. Sie kommt von der Feldarbeit und sie trägt die Kuh auf den Schultern. Sie setzt die Kuh sanft auf den Boden und dann schaut sie sich um. Was tut denn dieser Baum hier? Ja, Großmutter hat ihn rausgezogen. Sie konnte nicht warten.
Ja, der kann hier nicht liegen bleiben. Wen hast du denn da mitgebracht, Marume?
Mutter, das ist Ewiger Berg. Er ist ein Sumo-Ringer. Er ist schrecklich schwach. Wir müssen unbedingt einen starken Mann aus ihm machen.
Ja, ja, das kann warten. Jetzt muss erst mal der Baum weg. Ewiger Berg, du gehst am besten ein Stück beiseite.
Und dann nimmt Mutter diese gewaltige Eiche wie einen Speer, hebt sie hoch und schleudert sie über zwei Täler hinweg und sie bleibt am Abhang des dritten Berges hängen.
Mist, ich hätte sie gern noch über den Berg, aber es geht auch so.
Und wo ist jetzt Ewiger Berg? Ewiger Berg ist in Ohnmacht gefallen. Als er wieder zu sich kommt, schaut ihn Mutter an.
Er ist wirklich schrecklich schwach. Wir können ihm nur so viel Arbeit geben, wie gerade 5 Männer bewältigen.
Und so bekommt Ewiger Berg so viel Arbeit, wie 5 Männer bewältigen können. Und er bekommt zum Essen Reis. Reis, der mit immer weniger Wasser gekocht wird. Jeden Abend aber muss Ewiger Berg einen Ringkampf machen mit der Großmutter, denn die ist die schwächste von den dreien. Die ist nur so stark wie 5 Paar Ochsen. Am Anfang sind diese Wettkämpfe sehr einseitig. Wenn Großmutter auf den Boden stampft, fliegt Ewiger Berg durch die Luft und landet unsanft mit seinem Kopf voraus auf dem Boden. Doch mit der Zeit wird er stärker. Er bekommt immer Reis, der mit immer weniger Wasser gekocht ist, zum Essen. Und eines Abends, es sind ungefähr 2 Monate vergangen, da gelingt es ihm, Großmutter für eine halbe Minute zu Boden zu drücken.
Du machst dich, Jungchen, du machst dich!
Und Großmutter rappelt sich auf und schlägt Ewiger Berg auf die Schulter, dass er bis zu den Knien einsinkt in der Erde. Auch Marume hat zugeschaut, die Hände in die Seiten gestemmt. Gut, gut, jetzt solltest du dann aufbrechen, damit du rechtzeitig zu deinen Ringerwettkämpfen in die Stadt hinunterkommst. Nimm unsere Kuh und verkauf sie und kauf dir im nächsten Dorf einen Ringergürtel von der besten Seide.
Und das machst du zum Andenken an uns.
Aber ich kann euch doch nicht eure Kuh wegnehmen. Die braucht ihr doch zum Lebensunterhalt.
Ach, weißt du, die Kuh, die arbeitet bei uns nicht. Wir halten sie nur wegen ihrer schönen Augen.
Ewiger Berg sagt, aber dann bringe ich das Preisgeld. Das lässt du schön bleiben. Man gibt nicht ein Geschenk und gibt gleich ein Gegengeschenk.
Also gut. Und Ewiger Berg verabschiedet sich von den drei starken Frauen, verkauft die Kuh, kauft sich einen Ringergürtel, geht in die Stadt hinunter und die anderen Ringer sind schon alle vorhanden. Und er, ich kann es euch nur sagen, er gewinnt. Er gewinnt die Ringkämpfe sofort alle. Es geht ein bisschen länger noch, aber ich muss jetzt schnell erzählen. Er gewinnt die Ringkämpfe und er geht zurück. Der Tenno sagt nämlich, er möchte nicht mehr, dass er auftritt. Er geht zurück in die Berge und sein Name ist in der Stadt vergessen. Niemand will sich erinnern, aber die alten Leute, die erinnern sich an ihn. Und wenn die Erde bebt, dann sagen sie, schaut mal, das ist sicher Ewiger Berg, der mit Marumes Großmutter einen Ringkampf macht.
Vielen Dank. Wir müssen tatsächlich schon raus aus der Plattform. Ein bisschen abruptes Ende, aber wir haben es bis zuletzt dann eben ausgereizt sozusagen. Frau Auer, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Das war die Plattform zum Thema Märchen erzählen. Und in 20 Sekunden geht's weiter um 17 Uhr.
Ja, vielleicht, wenn wir auftreten können. 14.10. Sehnsuchtsgarten im Charivari.
Alles klar. Moderation heute Michael Trost. Mein Studiogast war die Frau Auer. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.